Jetzt geht es um den Punkt Daseinsvorsorge, öffentliche Dienstleistungen.
Die öffentlichen Dienstleistungen, also die umfassen ja hier noch sehr breite Bereiche. Also es betrifft Energieversorgung, Wasser, das betrifft die Bildung, die Erziehung. Das betrifft noch große Teile des Verkehrswesens. Es betrifft also ganz wesentliche Bestandteile, die wir einfach zum Leben brauchen und die alle zum Leben brauchen. Und es ist so, dass also in CETA die Privatisierung als ganz, und auch bei TTIP ist es natürlich so, die Privatisierung von diesen öffentlichen Dienstleistungen ist ein ganz großer Schwerpunkt des Abkommens. Also die Privatisierung von diesen Dienstleistungen wird ja schon die ganze Zeit versucht von Konzernen, die einfach sich da ein guten Markt erhoffen, zum Beispiel durch die Public-Private Partnership-Projekte. Da haben sämtliche Bundesrechnungshöfe haben festgestellt, dass diese Privatisierungen immer zu höheren Kosten für die Kommunen geführt haben. Es hat sich auch inzwischen bei den Kommunen herumgesprochen. Das heißt, das ist kein Erfolgsmodell, was ein Selbstläufer wird, wie sich das ja bestimmte Lobbyisten erhofft haben. Und deshalb wird jetzt versucht, über CETA das fest zu verankern. Es geht so weit, dass selbst also das Wasser, das also bis jetzt immer als sensibler, besonders sensibler Teil, wo die Menschen einfach darauf reagieren sehr schnell und sagen, das kann nicht sein, dass sowas, also so Wichtiges, so Existenzielles verprivatisiert wird, dass auch das bedroht ist davon, egal welche Äußerungen die Politiker und auch die Lobbyisten von den Freihandelsabkommen treffen. Die Wasserwirtschaft hat ein Gutachten veröffentlicht, also wo sie nachweist, dass das sehr wohl den ganzen öffentliche Kontrolle der Wasserwirtschaft also in berühren würde und zur Privatisierung führen würde. Das kann man in einem Campact-Blog kann man das nachlesen. Also es ist ausführlich begründet. Und genauso ist es halt mit ganz vielen anderen Sachen. Wir haben jetzt schon zum Beispiel den Versuch im Verkehrswesen, statt es zu steuern, dass also öffentlich-privater Nahverkehr und Fernverkehr ausgebaut wird und damit auch anderer Verkehr abnehmen kann, wird einfach, also die Fernstraßen sollen und die Autobahnen, die sollen per Gesetz, soll es möglich sein, die in Zukunft durch private Anbieter bauen zu lassen. Also da sind gerade hier in Deutschland sind gerade Kräfte dran, also das durchzusetzen. Versuchen sie, gibt es Widerstand dagegen. Und das wäre dann zum Beispiel auch so ein Punkt, der davon betroffen wäre. Und da sieht man auch einen wichtigen Punkt. Also das sind eben nicht nur aus Kanada oder bei TTIP aus den USA Interessen, die dahinter stehen aus Übersee, sondern es sind ganz viel Interessen, auch zum Beispiel die chemische Industrie hat das Interesse hier, dass diese höheren Standards von REACH, dass die also einfach nicht mehr verbindlich für sie gelten müssen. Genauso wie sie das Anliegen hat, dass hier Konzerne diese Straßen bauen und daran verdienen können, dass sie Interesse daran haben, immer mehr Privaterziehung, Kindergärten, Privatschulen, Privatuniversitäten und so weiter also aufzubauen, weil es ein unglaublich lukrativer Markt einfach ist. Dasselbe Phänomen gibt es übrigens genauso im Gesundheitswesen. Wir wissen ja aus Amerika, dass da sehr viele Kliniken und auch sehr viele Ärzte, also dass das privatisiert ist. Und das ist eine Tendenz, die praktisch hier versucht wird und wo dann große Klinikkonzerne zum Beispiel, also die Subventionen, die Krankenhäuser hier zum Teil bekommen müssen, weil das sonst eine gute Versorgung gar nicht möglich ist, dass die dann zum Beispiel dagegen klagen und gerichtlich darauf drängen, dass das abgebaut wird. Und das Gericht ist eben nicht allgemeines öffentliches Gericht, wo man wie bisher bis zum Europäischen Gerichtshof gehen kann, sondern es wäre dann lediglich eine eigene Gerichtsbarkeit von CETA. Es gibt noch einen Punkt. Es gibt auch jetzt ja schon ganz viel Einflussnahme. Das enthüllt oft Lobby Control, also wo Lobbyisten in Brüssel, aber auch in Berlin rund um das Bundestagsgebäude, als auch in Brüssel, dort um die Regierungsviertel rum sitzen und praktisch für alle Bereiche der Wirtschaft, also für alle Konzerne, die Interessen wahrnehmen, im Bundestag sowohl. Also es gab ja Skandale mit des Gesetzesentwürfe von von ihnen mit ausgearbeitet wurden und genauso auch in Brüssel. Und dass dieses System, was also bis jetzt eigentlich immer skandalisiert wurde, zu Recht, und was wirklich einfach eine unglaubliche Machterweiterung für Konzerne bedeutet, wird jetzt als Institution sozusagen eingesetzt in CETA und TTIP als regulatorischer Rat. Der bedeutet, so bevor ein Gesetz überhaupt im Parlament diskutiert wird, also zum Beispiel im Bereich von Gentechnik oder im Bereich von öffentlicher Daseinsvorsorge oder sonst was, wird also ein Kreis gebildet, wo die Lobbyisten der Konzerne drin sitzen und sofort sagen können, was sie da nicht wollen und sagen können, was sie stattdessen wollen. Und so wird dann so ein Gesetzentwurf wird umgeschrieben, bevor überhaupt ein Parlamentarier gesehen hat, geschweige denn die Öffentlichkeit gesehen hat, was da eigentlich die Möglichkeiten wären und welche anderen Ansätze es gibt. Und das ist wirklich also eine unglaubliche Machterweiterung, also die wirklich Demokratie entschieden und erhöht.
Und was haben die CETA-Verhandlungen eigentlich mit anderen Freihandelsverträgen zu tun?
Also diese Freihandelsverträge sind eben nicht nur, hier betreffen nicht nur Europa im Verhältnis zu Kanada oder zu USA. Es gibt auch Freihandelsabkommen auf der Welt, die nicht mit Europa abgeschlossen werden, die also zum Beispiel in Asien, zwischen Asien und China und so, also verschiedene Länder abgeschlossen werden. Aber was Europa betrifft, da gibt es in Europa schon seit über 10 Jahren EPAS genannt, Abkommen, die also genau auf denselben Prinzipien, die ich eben genannt habe, existieren und die erst in Afrika, aber auch in Südamerika und in den letzten Jahren auch noch in Osteuropa, also mit Ländern Verträge geschlossen haben, die die genau in dieselbe Situation bringen, wogegen wir uns jetzt eigentlich wehren bei CETA und bei TTIP. Und das ist wichtig, dass man das wahrnimmt, dass einfach hier auch in unserem Land es massive Interessen gibt, also solche unfairen Handelsbedingungen anderen Ländern aufzuzwingen. Das ist auch ein Punkt, also wo wir hoffen, dass wenn wir mit CETA und TTIP also bestimmte Öffentlichkeitsaufmerksamkeit und also auch Protest und Erfolg vielleicht erringen, dass wir dann auch gegen die EPAS, also die weiter öffentlich bekannt machen wollen und auch dagegen vorgehen wollen. Jetzt ist im Moment der CETA-Fahrplan bis dieses Jahr, sieht also so aus, wir, das heißt ein Bündnis von über 50 Organisationen, Umweltorganisationen, Gewerkschaften, Organisationen wie ATTAC und so weiter, gehen am 17.09., also diesen Samstag, in 7 Städten in Deutschland auf die Straße, hier in Baden-Württemberg, fahren nach Stuttgart, in anderen Orten ist Frankfurt, Berlin, Hamburg und. Kann man nachschauen alles, sage ich gleich noch. Und danach am 19.09. Tag der SPD-Konvent. Dort will sich Herr Gabriel, der Ministerpräsident, das Votum holen, damit er Ende September beim informellen Treffen des EU-Ministerrates für die vorläufige Anwendung von CETA stimmen kann. Wir hoffen, dass die Basis in der SPD, dass die also gegen CETA und TTIP ist, dass sie sich auch bei dem Parteikonvent dagegen äußert. Wir werden auf jeden Fall publik machen und deutlich machen, was es heißt, dass ein Vertrag, der noch nicht im EU-Parlament verabschiedet worden ist, der noch nicht in den einzelnen Mitgliedstaaten abgestimmt worden ist, im Bundestag oder Bundesrat hier in Deutschland, dass der vorläufig angewendet werden kann. Und da geht es jetzt nicht um 2-3 Monate, wo man einfach mal sagt, jetzt haben wir eine Übergangssituation. Es geht um Jahre, das kann 5 bis 10 Jahre sein, dass dieser Vertrag also in Kraft tritt, voll in Kraft ist, obwohl er überhaupt noch nicht beschlossen ist. Und das ist das, was Herr Gabriel also auf dem SPD-Parteikonvent Parteimitgliedern zu verkaufen sucht, dass das also eine gute Alternative ist. Dieser Vertrag, der dann endgültig sein soll, der wird im EU-Rat beraten. Er wird dann an das EU-Parlament weitergeleitet, beraten und abgestimmt. Und das wird ungefähr im Dezember 2016 sein. In der Zwischenzeit wird im Oktober der Vertrag EU-Kanada bei einem Gipfel durch die EU-Kommission, die Mitgliedstaaten und Vertreterinnen Kanadas unterzeichnet. Und dann erst 2017, 2018, das kann auch später werden, es gibt keine Vorschrift, dass es also zügig gemacht werden muss, können in den einzelnen nationalen Parlamenten, also für uns dann das deutsche Parlament, beziehungsweise normalerweise ist bei solchen Gesetzen auch der Bundesrat zuständig, wird praktisch diese vorläufige Anwendung in Kraft sein, als wäre das Ganze schon verabschiedet. Es kann ja durchaus sein, dass in 3 Jahren im Bundestag hier also die Mehrheit gegen CETA stimmt. Es wird dann nur unglaublich schwierig. Das ist ein Abkommen, das also nur mit Einstimmigkeit wieder aufgelöst oder gekündigt werden kann. Es wird unglaublich schwierig dann, wenn Gesetze schon in Kraft sind und das praktisch angewendet wird, dann werden schon die Klagen stattfinden und, und. Also die ganze Folgen, auf die ich vorhin hingewiesen habe, sind damit schon praktisch in Kraft. Und das ist der Punkt, warum wir am 17. eben so massiv auf die Straße gehen wollen.